Willkommen zu unserer heutigen ausführlichen Betrachtung. Schön, dass du dabei bist.
Hallo auch von mir.
Wir haben heute etwas wirklich Besonderes vor. Pack am besten direkt mal mental die Koffer.
Oh ja, wir gehen auf eine ziemlich einzigartige Reise.
Genau, das wird heute ein richtiger Tiefentauchgang in unsere Quellen, nämlich Reiseberichte, Streckendokumentation und historische Hintergründe. Wer hat schließlich jemals behauptet, dass Züge nur dazu da sind, uns so schnell wie möglich von A nach B zu bringen?
Naja, in der heutigen Zeit denken das wahrscheinlich die meisten.
Klar, meistens sitzt man in so einem fensterlosen Schlauch und will einfach nur ankommen. Aber heute geht es um genau das Gegenteil. Wir begleiten den Glacier Express auf seiner Route quer durch die Schweizer Alpen.
Den sogenannten langsamsten Schnellzug der Welt.
Exakt. Und wir wollen heute wirklich verstehen, warum diese über 290 Kilometer lange Fahrt ein echtes, ja, Gesamterlebnis aus Technik und Landschaft ist.
Es ist faszinierend, denn die Schweiz ist ohnehin ein Land der Superlative. Aber diese spezifische Verbindung zwischen St. Moritz und Zermatt, die es ja seit 1930 gibt, ist weit mehr als eine Zugfahrt. Es ist quasi ein rollendes Fenster in die europäische Geologie und auch in die Ingenieurskunst.
Okay, dröseln wir das mal auf. Lass uns direkt einsteigen. Stell dir vor, du stehst am Bahnhof von St. Moritz und es geht los.
Im wunderschönen, mundänen Oberengadin.
Richtig, wir sind auf exakt 1856 Metern Höhe und bei St. Moritz denkt man unweigerlich sofort an puren Luxus, an Promis und Champagner im Schnee.
Das Klischee schlechthin.
Ja, absolut. Aber unsere Quellen werfen da ein ganz anderes Licht drauf. Die Geschichte von St. Moritz reicht nämlich über 5000 Jahre zurück. Das begann eigentlich mit der Entdeckung von Heilquellen.
Es ging also ursprünglich mal um Gesundheit, nicht um Glamour.
Genau. Da steht zum Beispiel auch noch dieser berühmte schiefe Turm aus dem 12. Jahrhundert. Man startet also an einem Ort mit massiv viel Geschichte. Und von dort setzt sich dann unser markanter roter Zug in Bewegung.
Und kaum hat der Zug dieses Hochplateau verlassen, beginnt auch schon die erste gewaltige technische Sensation der Reise, die Albulabahn.
Die ja sogar UNESCO-Welterbe ist.
Völlig zu Recht. Der Zug muss hinab ins Albulatal, aber das Gelände fällt dort unglaublich abrupt ab. Eine direkte Linienführung war damals beim Bau absolut unmöglich.
Weil der Bauplan extrem strikt war, oder?
Genau, die durften eine Neigung von 3,5% auf keinen Fall überschreiten.
Was mich da direkt zur Frage bringt, warum ausgerechnet 3,5%?
Das ist die absolute physikalische Grenze für eine reguläre Adhäsionsbahn.
Also eine reine Reibungsbahn.
Richtig. Glatter Stahl auf glattem Stahl. Wenn das steiler wird, verliert die Lokomotive schlicht den Halt. Die Räder würden durchdrehen oder der Zug würde beim Bremsen einfach abrutschen.
Und das Tal bot einfach nicht den Platz, um diese flache Neigung auf natürlichem Weg beizubehalten.
Nein, überhaupt nicht. Man musste also künstlich Strecke generieren.
Das ist für mich der absolute Aha-Moment der ganzen Route. Das Albula-Karussell. Man muss sich das mal bildhaft vorstellen. Auf einer Luftlinie von gerade mal 12 Kilometern muss der Zug 708 Höhenmeter abbauen.
Ein gewaltiger Höhenunterschied auf so kurzer Distanz.
Und da das Tal zu kurz ist, schraubt sich der Zug durch ein System aus Kehrschleifen und Spiraltunneln, die direkt in den Fels gehauen wurden.
Völlig ohne Zahnradantrieb, wohlgemerkt.
Ja, du sitzt da in diesem modernen Panoramawagen, schaust aus den riesigen Fenstern und dein Zug fährt in die Bergflanke rein, dreht im Dunkeln eine komplette Schleife nach unten, kommt auf einer tieferen Ebene wieder raus, fährt über eine Brücke
und verschwindet direkt in der nächsten Felswand.
Man verliert komplett die Orientierung.
Was hier wirklich faszinierend ist, ist die architektonische Haltung der damaligen Zeit. Nehmen wir das berühmte Landwasserviadukt. Das ist 65 Meter hoch, über 140 Meter lang, komplett freistehend gemauert und es mündet direkt in einen Felstunnel.
Das heißt, die Architektur passt sich der Landschaft an, nicht umgekehrt.
Exakt. Du fährst in dieser eleganten Kurve und siehst quasi die Lokomotive deines eigenen Zuges, wie sie senkrecht in diese Felswand fährt. Ein Meisterwerk des 19. Jahrhunderts.
Nach diesem ganzen Karussell aus Stein wird die Fahrt dann etwas ruhiger. Wir kommen ins Domleschg und dann nach Chur.
Die älteste Stadt der Schweiz.
Ja, und wir sind jetzt auf nur noch 585 Metern Höhe. Das ist der tiefste Punkt unserer Reise. Der erste Gebirgsabschnitt ist vorbei.
Und der Zug macht sich auf den Weg den Rhein hinauf.
Hier wird es jetzt richtig spannend. Wir erreichen nämlich die Rheinschlucht.
Auf Rätoromanisch die Ruina Olta.
Ein großartiger Name. Das ist der Grand Canyon der Schweiz, oder?
Das kann man so sagen. Und unsere Quellen beschreiben die Entstehung wirklich als dramatisch. Das war eine apokalyptische Naturkatastrophe, die zu einem Naturwunder wurde.
Der Flimser Bergsturz?
Vor etwa 10.000 Jahren, ja. Da lösten sich rund 15 Millionen Kubikmeter Gestein und verschütteten das gesamte Flusstal.
15 Millionen Kubikmeter?
Unvorstellbar viel. Der Vorderrhein würde aufgestaut und hat sich dann im Lauf der Jahrtausende durch diesen Schuttkegel gegraben. Das Resultat ist diese bis zu 400 Meter tiefe Schlucht.
Wenn man sich diesen Reisebericht durchliest, das ist unfassbar sinnlich beschrieben. Weiße, extrem steile Kalkwände, bizarre Felsformationen, unten dieser wild meandrierende Fluss.
Und der Zug windet sich auf einer extrem schmalen Trasse genau durch diese archaische Landschaft.
Ein wahnsinniger Kontrast, finde ich. Du sitzt da drin im totalen Luxus, weiche Sessel, riesige Fenster und draußen hast du diese wilde, zerrissene Natur.
Das macht den Reiz dieser Strecke aus, diese ständigen Kontraste.
Danach geht es wieder bergauf in Richtung Desentis. Schon von Weitem sieht man da dieses riesige Benediktinerkloster.
Ein sehr präsentes Gebäude, ja.
Und in Desentis passiert dann technisch etwas sehr Wichtiges. Die Lok wechselt.
Richtig, hier beginnt das Netz der Matterhorn-Gotthardbahn.
Weil ab hier die normale Adhäsionsbahn, von der wir vorhin sprachen, einfach nicht mehr reicht.
Genau. Die Steigung in Richtung Oberalppass ist zu extrem. Ein Karussell wie im Albulatal war aus Platzgründen keine Option. Also klingt sich hier ein Zahnradsystem ein.
Ein Griff ins Zahnrad.
Unter der Lok sitzt ein Zahnrad, das genau in eine Schiene in der Gleismitte greift. So zieht sich der Zug nicht durch Reigung hoch, sondern klettert mechanisch verzahnt nach oben.
Und das bringt uns auf den höchsten Punkt der Strecke, den Oberalppass.
Auf 2033 Meter.
Stell dir das vor. Die Landschaft ändert sich total. Vorher noch Wälder und Täler und plötzlich bist du in dieser baumlosen, hochalpinen Tundra. Da oben liegt auch der Thomasee.
Die offizielle Quelle des Rheins, ja.
Von da an geht es hinab in den Kanton Uri nach Andermatt. Und hier bringt der Bericht einen super interessanten historischen Kontext rein.
Andermatt und die Schöllnenschlucht. Das war schon immer ein massives Nadelöhr.
Ein strategischer Engpass.
Absolut. Für Händler, aber eben auch für Armeen. Der Zug rattert da an der berühmten Teufelsbrücke vorbei. Und direkt daneben ist dieses riesige Denkmal für den russischen General Suworow.
Aus dem Jahr 1799. Da haben sich unglaubliche Kämpfe abgespielt.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, die moderne Eisenbahn folgt hier exakt den extrem gefährlichen alten Saumpfaden der Römer und mittelalterlichen Händler.
Du trinkst gemütlich deinen Wein im Zug und draußen zieht ein historisches Schlachtfeld und eine uralte Handelsroute vorbei. Verrückt.
Die Geografie lässt einem dort einfach keine andere Wahl.
Nach Andermatt kommt das Furka-Massiv. Und da habe ich mich beim Lesen der Quellen sofort gefragt, wie fährt man eigentlich im tiefsten Winter durch diese Eis- und Schneemassen?
Die simple Antwort lautet, früher tat man das gar nicht.
Gar nicht?
Nein, der Zug fuhr früher über die alte Furka-Bergstrecke direkt am Rhone-Gletscher vorbei. Aber im Winter war das viel zu gefährlich. Lawinen, meterhoher Schnee, man musste monatelange Winterpausen einlegen.
Wahnsinn! Da haben sie die Schienen teilweise abgebaut, oder?
Ja, Signale und Brückenteile wurden im Herbst demontiert und im Frühjahr wieder aufgebaut. Ein irrer logistischer Aufwand.
Bis dann der Tunnel kam, der alles veränderte.
Der Furka-Basistunnel. 1982 eröffnet, 15,4 Kilometer lang. Der schluckt den Zug regelrecht und unterquert das ganze Massiv. Seitdem kann man die Strecke ganzjährig befahren.
Ich liebe ja diese kleine Anekdote aus den Berichten, dass Eisenbahnfans aus ganz Europa die alte, verlassene Bergstrecke gerettet haben. Da fahren heute im Sommer wieder historische Dampfloks.
Ein tolles Projekt, ja. Aber unser Glesia-Express nimmt den Basistunnel und taucht dann im Wallis wieder auf.
Im Goms, um genau zu sein, eine ganz andere Welt. Das sind diese malerischen kleinen Dörfer.
Mit den typischen dunklen Holzhäusern.
Die von der Sonne so richtig schwarz gebrannt sind. Und hier ist mein absolutes Lieblingsdetail aufgetaucht. Wer genau hinschaut, sieht diese historischen Walliser Speicher für das Getreide.
Die stehen auf kleinen Stelzen.
Genau. Und zwischen Stelze und Hütte liegen runde Steinplatten. Die Einheimischen nennen das Mäuseplatten.
Damit die Nagetiere nicht hochklettern können und die Ernte fressen.
So ein simples, aber geniales System. Einfach pure Bauernschleuer.
Das zeigt, wie pragmatisch das Leben in den Alpen immer war. Und nicht weit davon, bei Fisch, wirft unsere Dokumentation noch einen Blick auf etwas Gigantisches.
Den Eisriesen.
Das nahe Eggeschorn und direkt dahinter der Aletschgletscher.
UNESCO-Welterbe.
23 Kilometer lang. Wir sprechen hier von unglaublichen 15 Milliarden Kubikmetern Eis. Das beweist einfach diese gigantischen Dimensionen der Natur in dieser Region.
Das ist eine Zahl, die man eigentlich gar nicht fassen kann.
Dann taucht der Zug tiefer ins Rhonetal ein, vorbei an Visp und Stalden.
Steiden wird auch das Brückendorf genannt.
Wegen der tiefen Schluchten dort. Und hier beginnt das große Finale. Der Zug biegt ab ins Mattertal und zwängt sich in diese extrem enge, steile Schlucht in Richtung Zermatt.
Hier sieht man den ständigen Kampf gegen die Natur. Tunnel, Lawinengalerien, Steinschlagnetze ohne Ende. Ein sehr bedrückendes Beispiel dafür ist Randa. Der Zug fährt direkt daran vorbei. Dort passierte 1991 ein gigantischer Bergsturz. Völlig unvorbereitet brachen riesige Bergpartien ab, rissen alles mit sich und stauten sogar den Fluss.
Die hellen Ausbruchstellen im Feld sieht man heute noch.
Ein absolutes Mahnmal. Und nach all diesen Eindrücken, nach 7,5 Stunden, kommt endlich die Ankunft.
Endstation Zermatt, 1604 Meter hoch.
Autofrei, urtümlich. Und über allem thront majestätisch dieses eine Wahrzeichen.
Das Matterhorn, 4478 Meter hoch.
Ein fast schon theatralischer Schlusspunkt für so eine Reise.
Wobei unsere Quellen ja noch den krönenden Abschluss erwähnen, wenn man schon mal in Zermatt ist.
Die Gornergradbahn.
Eine elektrische Zahnradbahn, die bringt die Reisenden von Zermatt aus noch einmal 1500 Meter weiter nach oben.
Auf über 3000 Meter.
3098 Meter. Und das Panorama dort oben. Man hat 29 Viertausender auf einen einzigen Blick vor sich.
Einfach unbeschreiblich. Also was bedeutet das alles für dich, wenn du diese Reise planst?
Das Fazit unserer Quellen ist recht eindeutig. Wenn man sich diese 291 Brücken ansieht, diese 91 Tunnel, es geht nicht um die Distanz.
Nein, überhaupt nicht.
Es geht um Entschleunigung. Wir leben in einer Welt des ständigen Informations- und Zeitdrucks. Alles muss maximal effizient sein. Der langsamste Schnellzug der Welt lehrt uns aber etwas anderes.
Nämlich, dass der Weg, diese genaue Beobachtung der Landschafts- und Kulturwechsel, das eigentliche Ziel ist.
Eine sehr beruhigende Botschaft.
Absolut. Aber, und das ist uns wichtig, wir wollen dir am Ende dieser ausführlichen Betrachtung noch einen letzten, etwas provokanten Gedanken mitgeben. Etwas, das uns beim Lesen wirklich beschäftigt hat.
Das wirft nämlich eine wichtige Frage auf.
Wenn wir uns das ansehen, wir sitzen in diesen klimatisierten, extrem luxuriösen Panoramawagen, trinken Wein, essen frisch gekochte Speisen. Aber worauf fahren wir da eigentlich?
Wir fahren durch die Trümmerberge eines 10.000 Jahre alten Bergsturzes in der Ruin Alta.
Wir fahren vorbei an den Felsmassen von 1991 in Randa.
Wir verstecken uns in riesigen Betongalerien vor tödlichen Lawinen.
Ist dieser Luxustrip in Wahrheit nicht eigentlich ein Ritt auf dem Vulkan? Dieser Zug besiegt diese wilde, archaische Natur der Alpen ja nicht. Er schmiegt sich an sie, er weicht ihr aus und nutzt ihre Wunden als Weg.
Und die Alpen sind im ständigen Wandel. Besonders durch den Klimawandel. Der Permafrost schmilzt, die Trassenführung wird immer aufwendiger und riskanter zu sichern.
Denk mal genau darüber nach, wenn du das nächste Mal eine perfekt geplante, sichere Traumreise buchst. Wie viel ungezähmtes Chaos und auch Gewalt der Natur eigentlich nötig war, um dir dieses komfortable Erlebnis überhaupt erst zu ermöglichen. Es ist alles sehr viel fragiler, als es aus dem Zugfenster aussieht.
Ein sehr treffender Gedanke zum Abschluss.
Das war's für heute von uns. Wir hoffen, du konntest diese kleine mentale Reise genießen. Halt die Augen offen und mach das nächste Mal, wenn du in einen Zug steigst, die Reise selbst zu deinem Ziel. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.